Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Claudio Campagna und zu Gast heute ist Christian Lorenz alias Flake. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Flake ist Autor, hat inzwischen sein zweites Buch vorgelegt. Heute hat die Welt Geburtstag, heißt es. Darüber wollen wir gleich sprechen. Bekannt geworden ist Flake aber als Keyboarder der Band Rammstein. Und falls Sie das gerade nicht so im Ohr haben sollten, wie die klingen, das sind diese Jungs. Ja, so ein bisschen härterer Gitarrenrock ist das mit besonderen Etwas, mit so einem gewissen Witz. Und dafür ist Flake zuständig. Er ist der Keyboarder bei Rammstein. Normalerweise sind sie zu sechst oder oft international auf Tournee, spielen da vor ausverkauften Stadien. Zurzeit sind sie aber auf Lesetour mit ihrem neuen Buch, besuchen da auch mal kleinere Buchläden. Was gefällt Ihnen denn besser?
In dieser Beziehung gibt es kein besser oder schlechter. Mit der Band ist es ein ganz anderes Leben und wir sind ja zurzeit auch aktiv. Wir sind gerade in der Vorbereitung für unsere neue Platte und ich mache jetzt diese Lesetour heimlich nach Feierabend eigentlich, so als Wochenendtour und Freizeitvergnügen. Und die Sache hat einen eigenen Reiz, die man aber überhaupt nicht mit einem Konzert vergleichen kann. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass ich auch unterwegs bin, wenn auch im kleineren Rahmen.
Am Donnerstag, den 9. November, treten Sie in Hamburg im Schauspielhaus auf. Heißt das, da gibt es dann auch eine Performance auf dieser Theaterbühne oder ist es so eine ganz klassische Lesung?
Ich habe gehört, dass bei einer Performance ist die Umsatzsteuer geringer. Also ich sollte eigentlich eine Performance machen, aber in Wirklichkeit lese ich natürlich nur vor und erzähle vor oder zwischen den Kapiteln die Sachen, die der Lektor rausgestrichen hat.
Harte Rocker haben ja meistens einen weichen Kern. Das ist bei Rammstein nicht anders. Und deshalb hören wir jetzt auch zunächst mal einen weicheren Song von Rammstein. Sie selber sagen Schnulze, glaube ich, zu diesen Liedern.
Ich weiß nicht, welches Lied gemeint ist.
Ohne
Ballade
dich.
Ist eigentlich der Fachbegriff dafür.
Ohne dich von Rammstein und den Sie hier gerade am Keyboard gehört haben, ist heute zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Flake, welche Lieder mögen Sie denn lieber? Die harten von Rammstein oder eher solche?
Das kommt natürlich auf meine Stimmung an. Diese sanften Lieder treffen einen morgens wahrscheinlich besser oder umgekehrt abends und die harten Lieder morgens. Die Lieder sind ja weniger für mich gemacht als für Leute, die jung sind und eine Identifikation brauchen, die sich abgrenzen wollen von der älteren Generation, von ihren Müttern und Vätern. Und die brauchen eine Musik, die Eltern blöde finden. Und diese Musik sollte dann auch sehr doll sein und hart, weil die älteren Leute können meist den Krach nicht so gut vertragen und fühlen sich dann abgestoßen. Und das ist das, was die jungen Leute brauchen. Dann sagen sie, das ist meine Musik. Die höre nur ich, meine Eltern nicht und damit werden sie dann groß. Deshalb ist eigentlich wichtig, dass die Musik von uns sehr hart und aggressiv ist.
Sie haben über Ihre Zeit mit Rammstein ein Buch geschrieben, das ist jetzt gerade rausgekommen. Und dem Buch haben Sie ein Motto vorangestellt, einige Zeilen aus einem Song der Band Isolation Berlin. Ich zitiere das mal. Ich habe endlich keine Träume mehr, ich habe endlich keine Freunde mehr, ich habe endlich keine Emotionen mehr, ich habe keine Angst vorm Sterben mehr. Das klingt eigentlich sehr traurig.
Mein Leben ist von Kindheit an ziemlich bestimmt von Ängsten. Ich hatte schon panische Angst vorm Tod, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Ich habe Angst vor Krankheiten, was schon ins Wahnhafte geht. Dass wenn irgendjemand von einer Blinddarmentzündung erzählt, tut es bei mir auch sofort weh, von Krebs und AIDS erst ernst zu schweigen. Ich habe Angst vom Fliegen, Angst vor vielen Menschen, Höhenangst und ganz schwer damit zu kämpfen gehabt die ganze Zeit und habe irgendwie versucht, damit fertig zu werden. Und in diesem Lied ist so eine Antwort drin, die so bedeutet, es ist alles ganz einfach, man muss einfach nur nichts zu verlieren haben mehr. Dann braucht man auch keine Angst mehr zu haben. Und der Preis, für diese Ich habe keine Angst vorm Sterben mehr ist extrem hoch. Der ist ja, ich habe keine Freunde mehr, ich habe keine Emotionen mehr. Aber der Preis, also das ist dann, wenn man alles aufgibt, im Prinzip ist auch die Angst weg. Das fand ich so philosophisch sehr faszinierend, den Text. Im Prinzip ist der Text, ist in dem Text mehr drin als bei mir im ganzen Buch.
Und Sie haben Ihre Angst aber überwunden jetzt?
Teilweise habe ich gelernt, so mit den Ängsten so zu leben, weil Ängste sind ja generell auch was Sinnvolles, weil sie einen ja auch schützen vor Gefahren. Nur in unserer so Zivilisation ist das so sinnlos geworden. Denn was nützt mir im Flugzeug die Angst vorm Abstürzen? Wenn es abstürzt, geht es mir danach ja nicht besser, nur weil ich es schon geahnt habe oder gewusst habe oder so. Ich habe ja nichts davon. Nur mein Leben bis dahin ist versaut, weil ich da Angst habe. Und das habe ich irgendwann so analysiert und verstanden. Und seitdem kann ich damit umgehen, weil ich weiß, sterben muss ich so und so. Dann kann ich mir bis dahin die Zeit auch schön machen und muss mir nicht noch die Zeit jetzt mit Angst noch vermiesen.
So klingt auch ein bisschen der Titel Ihres Buches. Heute hat die Welt Geburtstag. Was genau ist damit gemeint?
Eigentlich wollte ich meiner Tochter erklären, was Silvester ist. Das fand ich dann so schön, den Satz, dass ich den benutzt habe.
Ach so.
Ursprünglich sollte das Buch heißen, es ist nicht das, wonach es aussieht. Weil man auch als Publikum oder als Nicht-Musiker eine völlig andere Vorstellung vom Musikerleben hat, als der Wirklichkeit entspricht. Das klafft so weit auseinander und das kulminiert am meisten in dem Moment, wo ein Konzert ist, wo für das Publikum absoluter Ausnahmezustand ist. Die freuen sich da wirklich schon manchmal ein Jahr lang drauf, wenn sie die Karten gekauft haben und strömen da zum Konzert und machen sich schick und laden ihre Freundin ein und treffen sich da. Und für die Leute ist dann dieser Konzerttag im Prinzip wie ein Geburtstag.
Wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
Seit meiner frühesten Kindheit kann ich mich an glückliche Momente erinnern, wo ich in der Ecke saß und gelesen habe. Meine Eltern hatten zum Glück eine recht ausgeweitete Bibliothek, was im Osten nicht ganz einfach war, aber wir hatten auch Bücher von Jack London, Erich Kästner, von Simenon. Und ich habe alles gelesen, was mir irgendwie in die Hände kam. Ich habe das meiste nicht verstanden, so Jack Kerouac und sowas. Keine Ahnung.
Habe ich auch nicht verstanden.
Okay, da lag es vielleicht doch nicht an mir. Ich habe auch Tolstoi gelesen und Balzac und alle die ganzen Sachen. Und ich bin so in diesen Geschichten versunken. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, weil ich bin völlig in eine fremde Welt abgetaucht, in der mich keiner erreichen konnte im Prinzip. Da war ich völlig mit mir und diesen Büchern. Und ich konnte da eintauchen, also viel mehr als in jedem Film oder so, weil ich das richtig miterlebt habe, so beim Lesen. Und da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich sowas mal auch machen kann. Ich dachte, dazu muss man genial sein oder so, wie es mir bei manchen Schriftstellern auch vorkommt und die Wörter schön benutzen können. Und deshalb habe ich mich nie getraut, eher sowas zu machen. Und erst ganz spät, also mit fast 50 oder so, habe ich dann einfach ein paar Artikel, die ich schon mal geschrieben hatte, so versucht zusammenzufassen. Und habe dann aber doch angefangen, ein eigenes Buch zu schreiben, ohne zu wissen, ob das irgendwie was wird. Und dann kam ein Verlagsmensch und der sagte, das ist gut, das kann man drucken. Hat es ein bisschen noch verändert und das war dann das erste Buch.
Und wie ist es mit Musik? Können Sie auch mal klassische Musik zum Beispiel?
Beim Autofahren ist klassische Musik extrem gut und beruhigend. Und ich habe früher diese Klavierkonzerte von Rubinstein auch geliebt. Einfach, weil ich auch die Stücke mal hören wollte, die ich selber im Klavierunterricht so üben musste. Da wollte ich mal hören, wie das klingt, wenn man die richtig spielt. Und habe gemerkt, dass da irgendwie ein weltweiter Unterschied dazwischen liegt, ob ich spiele oder ein Pianist. Das hat mich dann eher entmutigt eigentlich. Oder die Chopin-Walzer.
In der Kultur Klassik à la carte mit Flake, Keyboarder der Band Rammstein und Autor des Buches Heute hat die Welt Geburtstag. Und das ist nicht Ihr erstes Buch. Ihr erstes ebenfalls autobiografisches Buch hat den sehr bildhaften Titel Der Tastenficker. Was ist denn ein Tastenficker?
Unter den ostdeutschen Musikern war das der gebräuchliche Begriff für Keyboarder. Das hat ein bisschen ausgedrückt, dass die oft nicht so gut spielen konnten und mehr hilflos oder emsig auf den Tasten rumgedrückt haben und weniger Musik gemacht haben. Also das war eine abwertende Bezeichnung für Keyboarder.
Mehr traktiert als gespielt.
Sozusagen. Ja, mehr so rumgefuchtelt und mehr getan als sein und weniger Fähigkeiten gehabt. Ich meine, die Trommler hießen ja auch der Mann an der Schießbude, was ja auch eine Verunglimpfung ist, weil ein Schlagzeug ist eine Schießbude, wurde nur so genannt, weil die Becken auch so aufgehängt sind wie die Ziele im Prinzip. Mhm. Und der Bass, ich weiß nicht, ob so ein Bass auch ein Schimpfwort gibt oder so, aber Keyboarder haben ja eh keinen hohen Stellenwert in der Hierarchie der Musiker. Deshalb stehen sie auch immer ganz hinten.
Sie waren ja zu DDR-Zeiten schon in mehreren Bands aktiv, vor allem oder unter anderem bei Feeling B. Was war denn das für eine Band?
Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe da keine objektive Meinung, weil die Band mein Leben war in der Zeit und ich jede Minute meiner Zeit in der Band verbracht habe und völlig blind war gegenüber der Wirklichkeit. Eigentlich zählte die Band als Punkband, hat aber mit dem Punk weniger gemein. Also die Musik war eigentlich keine Punkmusik, dazu haben wir auch zu viel nachgedacht oder wir waren auch keine Punks, das war das Schwierige, wir waren wohlerzogene Jugendliche, die Eltern waren Akademiker von den meisten. Und wir haben einfach irgendwas Neues probiert, ohne zu wissen, wohin die Fahrt geht. Und geeint hat uns eigentlich nur der Umstand, dass der Sänger kein Sänger war und vor dieser Band nie irgendwas mit Musik zu tun hatte. Ich eigentlich auch nichts konnte und nur der Gitarrist mal Musikschule hatte und der Trommler eine Zeit lang. Also wir konnten sehr, sehr schlecht spielen.
Aber sie hatten Spaß.
Ja, und wir haben aus dem bisschen, was wir konnten, noch das Beste rausgeholt.
War Musik machen denn in der DDR, also Rock- oder Punkmusik, rebellischer? War das schwieriger als im Westen zum Beispiel?
Ich bin nicht im Westen aufgewachsen, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Aber in der DDR hatte die Musik einen höheren Stellenwert, so meiner Meinung nach, weil man wusste, dass man mit Musik nicht berühmt oder reich werden kann. Und wer in der DDR Musik gemacht hat, hat das wirklich der Musik willen gemacht. Das Gefühl habe ich jetzt manchmal nicht. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, es gründen Leute eine Band, weil sie erfolgreich werden wollen oder so. Oder sie machen auch eine Musik, wo man denkt, das will man hören oder das kommt gut an. Und in der DDR war das so, dass man einfach eine Band gemacht hat, genau so, wie man das machen wollte. Weil der Erfolg eh egal war. Und die Bands haben mehr zusammengehalten, als ich das jetzt beobachte. Weil die Not das vorgab, weil es gab wahrscheinlich nur an Keyboards gab es ein DX7 in ganz Ostberlin oder zwei. Die mussten sich die Bands dann ausborgen, so untereinander.
Und hat die Wende das Musikmachen für Sie verändert?
Die ganzen Ostbands waren nach der Wende schlagartig so abgemeldet. Also 2 Jahre lang brauchte man überhaupt nicht zu spielen. Also die etablierten Bands erst recht, wie Panko, City, Silly, Karat. Weil alle Ostler wollten endlich mal jetzt die Originale hören und nicht nur die Bands, die das im Prinzip so nachempfunden haben. Für die Leute, die die echten Bands nie sehen konnten. Und als wir dann die Möglichkeit hatten, die echten Bands uns anzugucken, sind wir natürlich so zu denen ins Konzert gegangen. Bis wir 2 Jahre später gemerkt haben, dass die Ostbands doch ja nicht so schlecht waren. Und die Westler so auch nur mit Wasser kochen. Und ich selber habe wahrscheinlich erst 1995 eine Pudis-Platte zum ersten Mal richtig gehört, von Anfang bis Ende, weil zu Ostzeiten war das verpönt, das galt als Staatsrock und war, also wer Pudis gehört hat, zählte schon als Bonze im Prinzip. Der war nicht mehr cool, der durfte kein Punk sein. Man durfte nicht Punk sein und Pudis hören oder so. Und da habe ich dem ersten Mal die Platte mir in Ruhe so angehört und habe gemerkt, wie gut die eigentlich ist. Also es war klasse, so Musik, was die Ostbands gemacht haben. Und einige wenige haben es auch wieder geschafft, sich dann neu zu formieren und wie Phönix aus der Asche wieder aufzusteigen und spielen jetzt noch.
War die Staatssicherheit ein Thema bei Ihnen so in der Bandszene? Also wurden Sie da bespitzelt? Hatten Sie damit zu tun?
Also das Lustige war, dass das sogar mehr als man gedacht hat. Eine Band, was so eine Partnerband von uns war, die hieß die Firma, weil die Firma der Spitzname für die Stasi war. Mhm. Später wir bei John Grisch haben so für die Mafia, aber bei uns war es für die Stasi. Und in dieser Band spielten im Prinzip drei Leute mit, die bei der Stasi waren und das voneinander nicht wussten. Mhm. Was schon wieder sehr witzig ist, weil einer hat es immer offen gesagt, der auch den Namen erfunden hat, gesagt, na, wenn ich nur auch dabei wäre. Und wir, ach Quatsch, hör doch mal auf, ist da gut. Dabei hat er uns gesagt und die anderen haben es nicht gesagt. Und der Gag daran war, dass die dadurch mit ihrer Band Musik machen konnten, die absolut verboten war, weil die Stasi ja ihre eigenen Leute nicht verhaftet hat, weil die wollten sie ja beobachten und gucken, wer kommt. Und dadurch hat diese Band die staatsfeindlichste Musik fast von allen gemacht. Die haben Texte gemacht, verweigert Waffen tragen, verweigert Militär, man muss schon etwas wagen. Dafür wäre man in den Knast gegangen, so mhm. normalerweise, wenn man nicht gesungen hätte. Aber da die ja selber bei der Stasi waren und das im Prinzip mit offiziellem Rückenwind gemacht haben, gab es diese ganzen Bands erst. Also die hätte es sonst gar nicht gegeben, die Titel hätte es sonst nicht gegeben, die Fans hätte es nicht gegeben, weil eine normale Band ja so eine Texte nicht hätte machen können. Und so hat sich die Stasi im Prinzip ihr eigenes Grab geschaufelt, indem sie ihre eigene Gegenkultur noch mitgegründet hat.
Also Stasi-Band mit dem Namen auch noch, die Firma, ja. hat überhaupt die antistaatlichen Texte erst ermöglicht. Ja. Sie haben Ihre Akte auch mal eingesehen.
Ja, man konnte nach der Wende das beantragen. Das hat 2 Jahre gedauert oder so. Ich glaube, jetzt geht es schneller. Und ich bin beobachtet worden, seitdem ich 16 war oder so. Weil das auch die Zeit war, wo ich bei Feeling B mitgespielt habe. Und das Erstaunliche an der Akte war, dass absoluter Unfug drin stand. Also, dass Leute erzählt haben über mich, die offenkundig nicht auf den Veranstaltungen waren, von denen sie erzählt haben oder so. Die sich wahrscheinlich wirklich was aus den Fingern pressen mussten, damit sie irgendeinen Bericht schreiben können. Aber gestimmt hat das alles überhaupt nicht. Die haben auch meinen Lehrmeister befragt, da habe ich mich sehr gefreut, dass er über mich so ein gutes so Zeugnis gesprochen hat, obwohl ich eigentlich total schlecht war als Lehrling und frech und laufend gefehlt habe, weil ich Konzerte hatte und betrunken so zur Lehre kam. Aber der hat gesagt, ich bin ganz ordentlich sozial engagiert, gesellschaftlich eingebunden und so und hat mir auch den Rücken freigehalten, obwohl er das gar nicht hätte machen müssen. Da bin ich ihm jetzt noch ein bisschen dankbar, das war okay. Mhm.
Die Rolling Stones mit Play With Fire. Das ist ein Spiel. Flake, Keyboarder bei Rammstein und heute Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur, das Sie ja auch gerne betreiben bei Rammstein. Also die Konzerte sind, da wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk abgefackelt. Es wird mit Flammenwerfern hantiert. Woher kommt diese Faszination fürs Feuer?
Das fing ganz klein an. Wir hatten ursprünglich ein paar Silvesterfontänen, die wir uns Silvester aufgehoben hatten. Weil bei uns gab es ja sowas eben nur zu Silvester zu kaufen. Da haben wir dann ein bisschen mehr gekauft, falls mal eine Party ist oder so. Und als unsere ersten Konzerte waren, hat Till bei dem Lied Rammstein, was unser erstes Lied war, hat er bei diesem Ramm diese Fontäne gezündet. Und dann war dann so eine Glanz, kleiner Funkenregen von 40 Zentimetern. Und das war dann diese Riesenfeuershow, die wir hatten bei unserem ersten Lied. Einfach um die Anfangspeinlichkeit zu überbrücken. Das ist immer ein schwerer Moment, wenn man auf die Bühne geht und losspielen muss, um das Eis zu brechen oder erstmal anzufangen zu spielen. Später sind wir eingeladen worden zu so einer Art Händlertour, wo geladene Gäste, also alle Schallplattenverkäufer, aus der Region sich versammeln und dann sollten wir sozusagen als Show-Einlage zur Belustigung von den Leuten spielen. Und da kamen wir in so einen Saal rein, das war ausgeschmückt wie eine Betriebsfeier, was das ja letztendlich auch war. Und da waren dann so 100 schlipstragende Plattenverkäufer und Vertriebsleute, die sehr steif waren und sehr, ja, eigentlich das Gegenteil von Rock'n'Roll verkörpert haben. Und da haben wir, um die Stimmung aufzulockern, ein bisschen Benzin aus einer Plastikflasche auf dem Fußboden ausgespritzt und bei dem ersten Lied, bei dem Rammen, dann die Raketen in die Flammen, also unten ins Benzin reinspritzen lassen, die Funken. Und dann stand der ganze Saal in Flammen, weil Benzin brennt ja irre gut. Und dann ist so eine Hitzewelle aufgestiegen, der ganze Saal ist aufgesprungen, die Leute sind rausgerannt und an die Wand gerannt und haben getanzt und sind gesprungen. Und da war so eine Action im Saal, da haben wir gedacht, na, wenn das so einfach ist, Ist ja viel einfacher, als die ganze Zeit zu spielen und so doll zu machen. Einfach ein bisschen Feuer und die Leute rasten völlig aus. Und seitdem haben wir eigentlich immer wieder Feuer genommen, die Sache immer vervollkommnet und vergrößert. Weil wir auch gemerkt haben, dass das Feuer eine physische Erfahrung ist, die wir teilen mit dem Publikum. Und nichts kann das ersetzen. Also kein Film über uns, kein Radiomitschnitt oder irgendwas kann dieses Gefühl ersetzen, wenn man mit uns zusammen ist und uns ist heiß und den Leuten ist auch heiß.
Es ist aber noch kein Gebäude abgebrannt nach dem Konzert von Ihnen.
Nee, Gebäude nicht, aber so Möbeljahr ist oft schon mit verschwunden. Besonders in der Anfangszeit, als wir noch in den Dorfseelen gespielt haben und eine kleine Band waren, da gab es natürlich keinerlei Brandschutzauflagen oder so ein Quatsch, weil die Leute wussten ja gar nicht, dass wir auch was anbrennen oder so. Und die Veranstalter wussten gar nicht, dass sie das im Vorfeld verbieten müssen oder so. Die sind davon ausgegangen, dass es selbstverständlich ist, dass man die Bühne nicht verbrennt und die Vorhänge nicht verbrennt oder so. Und wir haben das aber trotzdem gemacht und dann waren dann alle ganz erschrocken. Aber es gab nie wirklich Ärger. Und erst später, als dann wir eine offizielle Band wurden und Brandschutzbestimmungen einhalten mussten, ging das Feuer eigentlich auch zurück.
Wie sind Sie denn zu Rammstein gekommen? Sie waren ja nicht von Anfang an dabei.
Nach der Wende war das, wie gesagt, für uns Ostbands schwierig. Uns fehlte ein bisschen die Identifikation. Wir waren nicht mehr auf dem Laufe der Zeit. Wir waren irgendwie so unnütz geworden als Punkbands. Und dadurch sind unsere ganzen Bands auseinandergefallen. Und wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollten. Und derzeit haben wir in unwahrscheinlich vielen Projekten mitgespielt. Wir haben das nicht mehr getraut, Band zu nennen, weil eine Band war immer so was Festes, Ernsthaftes. Und ein Projekt war was, wo man sich mal getroffen hat und was ausprobiert hat, mal ein, zwei Konzerte gemacht hat und eine Kassette aufgenommen oder so. Und so war ich in ganz vielen Projekten, wo ich einfach eingeladen war oder mich selbst eingeladen habe und bin da hingegangen. Und genauso bin ich auch zu Rammstein gekommen. Dass ich habe gehört, die proben da und ich bin gebeten worden, da mal vorbeizukommen. Und da bin ich einfach mit hingegangen und war vom ersten Moment an so fasziniert, dass ich nie wieder weggegangen bin.
Und wann haben Sie gemerkt, das könnte was Größeres werden? Also Rammstein, muss man vielleicht jetzt hier nochmal kurz sagen, sind die international bekannteste deutsche Band. Sie verkaufen Millionen Schallplatten. Sie haben mal ein Konzert im Madison Square Garden gegeben in New York. Das war, glaube ich, in 20 Minuten ausverkauft. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas schon mal vorher gab. Wann hatten Sie das Gefühl, da entsteht was richtig Großes?
Als Musiker hat man wahrscheinlich so ein Gen, dass man sich immer großartig findet und denkt, es wird was ganz Großes. Das hat man wirklich schon bei den ersten Proben, bei dem ersten Konzert, wenn mehr als 20 Mann kommen, dann ruft man schon an und sagt, Mama, ich hab's geschafft, jetzt werden wir berühmt. Ich glaube, als Musiker geht man so davon aus, oder gerade, also mir ging es so und allen, die ich kenne, eigentlich auch, dass man von Anfang an denkt, das wird was ganz Großes. Also ich sag mir immer, ich hab's bei der ersten Probe gespürt. Ich habe das noch nicht so konkret gesehen, dass es erfolgreich wird, aber ich habe gemerkt, dass es gut ist. Und das hat sich dann
bewahrheitet.
Hat sich bewahrheitet, aber ohne, dass ich das bei der ersten Probe jetzt so hätte artikulieren können, dass ich gesagt hätte, Mensch, das wird mal was Großes oder so. Ich habe nur gemerkt, da ist irgendwas.
Sie hätten Ihr Buch beinahe, alles ist anders, als es scheint oder so genannt.
Es ist nicht so, wie es aussieht.
Nicht so, wie es aussieht. Sie beschreiben ja auch das Leben eines Rockstars als recht unglamouröse Angelegenheit auch. Sie müssen da mit einem Reißverschluss lange kämpfen, schlagen sich das Knie an und haben Schlafschwierigkeiten und solche Geschichten stehen da eigentlich im Vordergrund. Was sind denn für Sie die schönsten Momente auf Tournee, wenn Sie mit Ihrer Band unterwegs sind?
Das mag jetzt paradox klingen, aber gerade diese alltäglichen Momente oder diese kleinen normalen Momente sind auch die gemütlichen und wichtigen. Also gerade wenn man in diesem Backstage-Raum sitzt, der grau ist und die Neonröhre knistert und brummt und es ist zu kalt, weil die Klimaanlage auf Hochtouren läuft. Aber gerade diese Momente können unheimlich schön und gemütlich sein, weil man mit der Band so zusammensitzt in einem einträchtigen Frieden und wir uns gut verstehen und wir wissen, wir arbeiten an derselben Sache. Und ich habe das Buch auch geschrieben, um zu erklären, dass die Sachen, die glamourös sind oder aussehen, nicht so sind, aber dass das gar nicht schlimm ist, dass gerade die Sachen, die nicht glamourös aussehen, die Sachen sind, die das Leben auch schön machen. Also die schönen Momente sind genau die, wo man im Backstage sitzt, wo wir im Flugzeug sitzen, wo wir vielleicht irgendwo auf irgendwas warten. Wir warten ja als Musiker viel. Auf den Bus, aufs Flugzeug, aufs Konzert, auf den Soundcheck, auf den Abtransport, auf irgendwas. Und dann sitzt man zusammen, macht ein paar blöde Witze und das reicht dann schon. Das ist wunderschön. Also ich brauche da keine großen Sektbäder oder irgendwas.
Sören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Zu Gast ist Flake von Rammstein. Das war Lang Lang mit einer Klaviersonate von Mozart. Sie haben erzählt, Sie waren als Kind auch im Klavierunterricht. Sind Sie da gerne hingegangen?
Ich wollte unbedingt Klavier spielen lernen, hätte aber nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Es fing ja damit an, dass ich als Kind natürlich kein Klavier hatte. Und meine Eltern wollten auch keins kaufen, nur auf den Verdacht hin, dass ich Klavier spielen könnte. Und haben mich erstmal zum Klavierunterricht geschickt, um zu beweisen, dass ich wirklich das will. Und da habe ich mir aus Pappe einen Streifen geschnitten und die Tasten aufgemalt. Habe auch noch die Buchstaben so draufgeschrieben, wie die Tasten genannt werden. Und habe dann die Noten, die mir die Klavierlehrerin gegeben hatte, auf dem Pappstreifen geübt. Das hatte den riesen Vorteil, dass ich in jedem Zimmer proben konnte, wie ich wollte. Und es hat keinen gestört, aber hatte den Nachteil, dass ich nicht gehört habe, ob das auch richtig ist, so was ich spiele.
Wollte ich gerade fragen, haben Sie da im Kopf so die Musik auch gehört?
Hatte ich natürlich nicht, weil ich natürlich ein Kind war und ja nicht Klavier spielen konnte. Ich habe nur mechanisch versucht, die Tasten zu treffen oder die Felder zu treffen, die die Tasten darstellen sollten. Aber meine Eltern haben mir zum Glück dann doch ein richtiges Klavier gekauft und dann konnte ich losüben. Und der Glücksmoment, als ich zum ersten Mal ein kleines Stück gespielt habe, wo die beiden Hände was Unabhängiges voneinander spielen, war so groß, dass ich ab da freiwillig weitergeübt habe, jeden Tag und auch mich ständig verbessern wollte, auch wenn meine Entwicklung sehr langsam vonstatten ging. Also die Leute, die mit mir in der Schule waren, konnten nach einem Jahr schon super Stücke spielen und ich war noch bei Häschen in der Grube oder so. Aber Klavierspielen ist, der Psychiater nennt es selbstbelohnend. Also man braucht da keine Belohnung nach einer Stunde Übung. Wenn man merkt, man kann eine Stelle, freut man sich so doll, dass man das immer weitermachen will. Insofern fand ich das Klavierspielen immer schön und habe erst oft gehört, als ich irgendwie in die Pubertät kam oder so. Und dann hatte ich überhaupt keinen Nerv mehr, mich um so eine klassische Musik zu kümmern. Es soll jetzt nicht abwertend klingen.
Haben sich andere Interessen in den Vordergrund
gestellt. Ja, dann hatte ich auch die Stones entdeckt und Johnny Cash und wollte auch völlig andere Musik machen. Und die Musik, die ich spielen wollte und die mich so berührt hat, gab es nicht als Noten. Also schon recht nicht in der DDR. Da war das Verrückteste, was es gab, die Ragtimes von Scott Joplin. Die habe ich auch sehr gerne gespielt, aber irgendwie Blues-Noten oder Boogie-Noten oder Rock-Noten gab es schlichtweg nicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, im Grunde genommen machen Sie Musik, um geliebt zu werden. Von wem denn?
Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, warum man das eigentlich alles so überhaupt macht. Warum man immer auf die Bühne klettert und übt. Das Musikmachen besteht ja zum geringsten Teil aus Konzerten oder Plattenaufnahmen oder irgendwas Spektakulärem. Die meiste Zeit steht man da wirklich im Proberaum und übt und übt und übt. Das bekommt man noch nicht bezahlt oder so. Da fragt man sich, warum macht man das? Muss ja irgendeinen Grund haben, dass man so eine Energie aufbringt. Weil wegen dem Geld lohnt sich es wirklich nicht schon recht nicht, weil man jetzt nicht so erfolgreich ist wie wir oder so. Die meisten Bands spielen ja wirklich nur zum Spaß oder so. Und da denke ich, was ist der Grund? Weshalb macht man das? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das wahrscheinlich mache, weil ich irgendwie auch geliebt werden will oder gemocht werden will. Aber deswegen macht man ja die ganzen Sachen eigentlich. Deshalb, da zieht man sich auch schön an. Oder ich glaube, es ist generell der Grund jeglichen Handelns.
Stimmt es eigentlich, Sie haben 5 Kinder?
Ja.
Mögen die Rammstein so? Kommen die zu Ihren Konzerten?
Die Großen, aber jetzt nicht. Also so oft, die kommen einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren oder so. Die sind jetzt keine Fans in dem Sinne.
Und hat das Vatersein Sie verändert?
Ich bin schon sehr lange Vater. Also ich glaube, ich war schon Vater, bevor ich in der Band war oder so. Insofern ist das alles so eine fließende Entwicklung. Bei den ersten Kindern ist man ja auch noch ein bisschen verkrampfter als später oder so, weil man unsicherer, weil man viele Sachen noch gar nicht weiß oder sich um Sachen Sorgen macht, die doch nicht so wichtig sind und einem Sachen wiederum egal sind, die doch ganz wichtig sind, um die man sich kümmern sollte. Und erst in späteren Zeit versucht man so ein bisschen rauszukriegen, was jetzt an der Erziehung oder so, so wichtig ist. Und insofern ist man als Vater nicht gleich Vater, sondern man ist beim ersten Kind ein anderer Vater als beim anderen Kind oder so.
Was ist denn wichtig in der Erziehung?
Ich sage mal, Konsequenz ist wichtig. Wenn man sagt, es ist verboten, dann muss das auch verboten bleiben und nicht danach erlaubt werden. Sonst kann das Kind damit nichts anfangen und versteht es nicht, weil Kinder haben mit den Grenzen, das können die noch nicht so ausloten und die können auch nicht wissen, warum man was nicht macht oder wie weit man gehen kann oder so. Und da muss man denen klipp und klar sagen, was erlaubt ist und was nicht. Und dass jedes Handeln auch eine Konsequenz hat von ihnen aus. Und wenn sie da rumalbern, dann gibt es abends auch dem Kind Film oder keine Geschichte oder irgendwie. Das muss man dann wirklich machen, damit sie wirklich merken, dass sie was falsch gemacht haben oder so. Also eine gewisse Strenge, wenn man die fehlen lässt, tut man den Kindern keinen Gefallen, sondern macht ihnen nur das spätere Leben extrem schwer.
Und dass der Papa Rockstar ist und so mit Rammstein alle möglichen Faxen, sag ich mal, so auf der Bühne macht, bedeutet keinen Autoritätsverlust?
Gott sei Dank noch nicht, aber bei uns wird das nicht thematisiert. Ich gehe zur Arbeit, als wäre ich ein Elektriker oder sonst was. Da spricht man nicht drüber, das ist selbstverständlich, dass das zu meinem Job gehört, so was ich mache. Und da denkt man natürlich auch nicht den ganzen Tag dran, weil ich gehe ernsthaft morgens los und komme abends wieder, also als würde ich in eine Fabrik gehen oder so. Ich denke schon, dass die Autorität da gewahrt bleibt.
Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Flake, Keyboarder von Rammstein. Johnny Cash, finden Sie gut? Welche Bedeutung hat der für Sie?
Ich habe als Kind mal zufällig eine Sendung gehört über Johnny Cash und die mit meinem Kassettenrekorder mitgeschnitten. Und diese Kassetten habe ich so oft gehört, dass dann das Magnetband schon richtig so abgeschürft war vom Tonkopf und man fast nichts mehr hören konnte, so zum Schluss. Weil das fand ich so unwahrscheinlich gut, wie der gespielt hat. Auf RIAS 2 damals gab es eine Sendung über ihn, wo sie diese erste Platte gespielt haben, auch mit diesem Titel. Und ich war hin und weg und wollte auch sowas machen. Also hat für mich fast den Impuls gegeben, selber Musik zu machen, weil ich das so unwahrscheinlich gut fand.
Im Folsom Prison Blues, den wir gerade gehört haben, da geht es um einen Gefängnisinsassen, der einen Menschen erschossen hat, nur um ihn sterben zu sehen. Das könnte fast auch so der Ausgangspunkt für einen Rammstein-Song sein, finde ich. Wie entwickeln Sie denn Ihre Songs? Wie entstehen die?
Wir setzen uns zusammen und machen Musik zusammen, ohne ein konkretes Ziel. Also wir nehmen uns so Themen vor und spielen die und probieren, ob wir dabei irgendwas empfinden oder ob sich das irgendwohin entwickelt. Und wenn sich diese Sachen so weit gefügt haben, dass ein Lied erkennbar sein könnte, geben wir der Till und gucken, ob ihm zu den Themen was einfällt.
Till Lindemann, der Sänger, ist noch gar nicht dabei dann am Anfang bei den Proben? Oder?
Er sagt, er kriegt Kopfschmerzen von dem Gekloppen, die also stundenlang im Proberaum sind. Und es war zumindest am Anfang auch sehr, sehr anstrengend, weil wir hatten so einen Bierkeller mit einem Gewölbe, Steinwänden und Holzfußboden. Und wenn da das Schlagzeug einfach schon pur gespielt wurde, war das so unbeschreiblich laut, dass man im Prinzip nicht viel anderes mehr hören konnte.
Rammstein wird ja öfter auch vorgeworfen, leichtfertig oder ganz bewusst mit so einer faschistischen Ästhetik zu arbeiten. Es gibt ja auch so Lieder, wo dann alle Heil schreien, so im Konzert zum Beispiel zwischendurch, oder auch dieses rollende R des Sängers. Also sie haben ja schon so einige Symbole, die man halt so kennt, eben aus faschistischen Kontexten.
Wir zeigen den Leuten, wie leicht sie manipulierbar sind oder wie leicht irgendwas zu manipulieren ist, wie schnell man was machen kann. Wir benutzen das nicht als Propaganda, sondern als Kunst. Wir benutzen das reflektiert. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu faschistischer Kultur oder Ästhetik oder so, wenn wir so reflektiert was zeigen und damit was zeigen wollen.
Wie wichtig sind denn Satire und Ironie?
Ich weiß nicht, ob man uns als bewusst ironisch bezeichnen kann oder so. Aber es gibt immer zwei Blickwinkel, um eine Sache zu betrachten. Und wer was ernst nimmt, das ist jedem selbst zu überlassen. Und wir nehmen manche Sachen ernst und manche nicht. Ich würde mich selbst nicht als ironisch bezeichnen. Also die Kunst, die wir machen, wenn ich das so bezeichnen darf, machen wir ernsthaft.
Oder ist es vielleicht, Sie schreiben auch mal an einer Stelle in Ihrem Buch über harte Musik, dass die negative Gefühle kanalisiert. Verfolgen Sie da auch so eine ähnliche Absicht, so eine Art, also Katharsis
zu bewirken? Naja, es ist empirisch belegt, dass die Heavy-Metal-Fans die mental gesündesten Menschen sind, die hier so rumrennen, weil die einfach ihre ganzen aggressiven Gefühle kanalisieren in die Musik. Und ich merke es bei mir selber auch, wenn ich harte Musik höre, geht es mir danach besser. Also das ist wie kalt duschen oder Sport machen oder weiß ich was. Das ist einfach ein physisches Empfinden. Wenn man die harte Musik hört, geht aus dem Körper dann auch eine Härte weg.
Rammstein gibt es seit mehr als 20 Jahren. Wie haben Sie denn das geschafft, so lange zusammen zu bleiben? Die meisten Bands zerstreiten sich ja vorher.
Ich war jetzt nicht von ganz Anfang an dabei, aber eigentlich glaube ich, dass wir eine Band aus Freunden gegründet haben und weniger aus Gründen der Musikalität, also ob jetzt einer gut spielen kann. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber wenn man jetzt eine super Band mit musikalischen Virtuosen versucht hätte zusammenzustellen, dann hätte man so andere Leute nehmen müssen als uns. Wenn man nur Leute sucht, die gut spielen können oder wo man denkt, mit denen wird man erfolgreich, dann ist der Streit eigentlich schon vorprogrammiert. Und dann haben wir festgestellt, dass die meisten Bands sich um Geld streiten intern, weil manche Leute arbeiten naturgegeben mehr als andere und die wollen dann auch mehr Geld als die anderen haben und begreifen nicht, dass jeder wichtig ist, einfach nur weil er da ist. Also wie, so sehen wir das. Also ich hoffe, dass die anderen das auch so sehen. Aber es ist so, dass wir jederzeit alle das Gleiche kriegen und das gibt uns eine Freiheit, nicht gezwungenermaßen irgendwie aktiv zu werden und irgendwas zu machen, wenn einem gar nicht danach ist, sondern nur, wenn man wirklich das Bedürfnis hat, aktiv zu werden, kann man das machen. Und dadurch macht man das, was man macht, viel freudiger und viel besser, als wenn man jetzt was machen muss, damit man sein Geld wert ist oder so.
Und wie ist es für Sie als Musiker? Sie sind jetzt 50 Jahre alt. Denken Sie auch manchmal ans Aufhören? Oder wollen Sie wie Johnny Cash zum Beispiel bis zum Schluss auf der Bühne stehen?
Wenn wir Konzerte machen, gucken wir uns manchmal einen Videomitschnitt an und entscheiden dann zusammen, ob das noch gut aussieht, ob das noch authentisch ist oder ob es lächerlich wirkt. Und wenn es lächerlich wirkt, wäre ich sofort bereit, auch aufzuhören. Ich will nicht jetzt um jeden Preis durchziehen und mir irgendwas beweisen. Das brauche ich nicht.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange durchziehen und wünsche Ihnen auch viel Erfolg mit Ihrem Buch. Danke, Flake, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Und wenn Sie Flake als Autor erleben wollen und vielleicht noch ein bisschen genauer erfahren, wie das alles so ist und war mit Rammstein vor und hinter den Kulissen am Donnerstag, am 9. November, liest Flake im Schauspielhaus in Hamburg aus seinem Buch »Heute hat die Welt Geburtstag«. Und im Handel ist natürlich auch erhältlich. Tschüss und einen schönen Tag, sagt Claudio Campagna.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.